SWR 2.
Paul Klee, das ist ein Schweizer Künstler, den man zu kennen glaubt. Beliebt und hundertfach ausgestellt. Aber kennt man ihn wirklich? Das Zentrum Paul Klee in Bern lüftet nun eines der letzten großen Geheimnisse um den Künstler. Paul Klees Unterricht und seine Gestaltungslehre. 10 Jahre lang hat er am Bauhaus in Weimar und Dessau unterrichtet. 4 Jahre wurde darüber geforscht, nun bringt eine Ausstellung Licht in dieses Kapitel. Eine Sendung von Sascha Renner.
Paul Klee ist neben Alberto Giacometti wohl der beliebteste Schweizer Künstler. Seine märchenhaften, kindlichen Darstellungen und poetischen Farbklänge schlagen das breite Publikum zuverlässig in Bann. Ihm ist ein eigenes Museum gewidmet, das 2005 eröffnete Zentrum Paul Klee in Bern. Und auch für die kunstwissenschaftliche Forschung ist Paul Klee ein beinahe unerschöpflicher Quell an neuen Fragen. Seine komplexen Arbeitstechniken, die Interpretation seiner Werke und seine kunsttheoretischen Überlegungen geben Anlass zu immer neuen Seminarien, Doktorarbeiten und Sammelbänden. Vieles ist bekannt über den hundertfach ausgestellten Künstler. Wie der 1879 geborene Berner mit 20 Jahren nach München aufbrach, um Kunst zu studieren. Wie er später Anschluss an die Künstlervereinigung der Blaue Reiter fand. Wie er dann selber zu einer der wesentlichen Triebkräfte der Avantgarde wurde. Wie er auf seiner Tunisreise die Farbe und das Licht des Südens entdeckte. Wie er nach Lehrtätigkeiten am Bauhaus und in Düsseldorf in die Schweiz zurückflüchtete, um sich vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. Und wie seine Schaffenskraft trotz schwerer Krankheit explosiv anstieg bis zu seinem Tod 1940. Doch ein Kapitel blieb bis anhin im Dunkeln. Paul Klees Kunstlehre. Sie ist die letzte große Blackbox. 10 Jahre lang, von 1921 bis 1931, unterrichtete Paul Klee angehende Architekten und Designer am Bauhaus in Weimar und Dessau, der weitaus innovativsten Gestaltungsschule ihrer Zeit. Über die Inhalte seiner Lehre kursierten jedoch mehr Gerüchte als Fakten. Denn sein kunsttheoretisches und pädagogisches Schaffen war in seiner Gesamtheit nicht überblickbar. Zwar liegen 3900 Seiten Unterrichtsnotizen von Paul Klee vor, doch diese, ungeordnet, unerschlossen und in Mappen abgelegt, waren der Forschung bisher nur schwer zugänglich. Dies soll sich nun ändern. Vor 4 Jahren nahmen sich 2 Kunstwissenschaftlerinnen, Marianne Keller und Fabienne Eckelhöfer, vor, Licht in die Unterrichtsnotizen zu bringen. Fabienne Eckelhöfer erklärt, wie es dazu kam.
Für uns war ja die Motivation, das zu machen, weil ich als Kuratorin hier am Zentrum Paul Klee immer mal wieder mit diesem Material zu tun hatte und mich immer ein bisschen geärgert habe, weil ich keinen Überblick hatte. Und deshalb fand ich es dann wirklich auch gut, dass man das mal alles sichtet, transkribiert und ordnet, eben damit es der Forschergemeinschaft zur Verfügung steht, wie wir das jetzt auf dieser Online-Datenbank machen. Und es ist seit, ja, man kann sagen, 50 Jahren ein Desiderat der Forschungsgemeinschaft, dass dieses Material aufgearbeitet und zur Verfügung gestellt wird.
Doch bis dahin, bis das Material der Forschergemeinde und der Allgemeinheit in einer Ausstellung zugänglich gemacht werden konnte, war es ein langer Weg. Fabienne Eckelhöfer erinnert sich daran, in welchem Zustand die beiden Forscherinnen Paul Klees Unterrichtsnotizen vorfanden.
Die Unterrichtsnotizen waren in etwa 20 Kisten bei uns im Archiv aufbewahrt. Die Kisten hatten Inventarnummern, die zum Teil von der Paul Klee Stiftung gegeben wurden und vorher von Lili Klee und Jürg Spilder nach Klees Tod. Und die wurden einfach so inventarisiert, wie sie aufgefunden worden sind, in einem Koffer nach Klees Tod. Es sind Hefte und etwa 2 nur, und sonst sind es lose Blätter, die in Kartonmappen abgelegt worden sind pro Kapitel. Und sie sind handgeschrieben. Am Anfang hat er seine Vorlesungsnotizen wirklich ausformuliert, auch zum Beispiel, das macht Ihnen Spaß, Fragezeichen geschrieben, also die Schüler wirklich auch angesprochen und das alles schön aufgeschrieben. Und so ab 1926 hat er sich dann mit diesem Material bedient und es auch überarbeitet und hat dann auch viele geometrische Zeichnungen gemacht, wo es eigentlich relativ wenig Text hat.
Es ist diese Handschrift, an der man haften bleibt, wenn man auf die Manuskriptseiten blickt. Weil einem Paul Klee darin ganz unmittelbar entgegentritt. Dicht gesetzt schlängelt sich die Schnürchenschrift als Feder- oder Bleistiftlinie über blankes Papier. Exakt, gut lesbar, aber auch etwas krakelig und verkrampft sieht sie aus. Paul Klee hatte kaum Lehrerfahrung, als er 1920 ans Bauhaus berufen wurde. Er war unsicher. Das verrät auch das Schriftbild. Fabienne Eckelhöfer.
Er war als Lehrer zwar sehr zurückhaltend und die Schüler haben ihn aber trotzdem sehr gemocht und geschätzt, obwohl er als Pädagoge wahrscheinlich nicht so gut war. Also er hat zum Teil auch mit dem Rücken zu den Schülern gelehrt und an die Wandtafeln die Zeichnungen gemacht. Und trotzdem war er anscheinend eine faszinierende Persönlichkeit. Ich denke, er hatte so einen gewissen trockenen Humor, was auch ab und zu in den Unterrichtsnotizen durchscheint.
Wie man sich den Künstler Paul Klee als Lehrer am Bauhaus vorstellen muss und wie schwer er sich mit der neuen Aufgabe tat, davon geben niedergeschriebene Beobachtungen von Studierenden und Zeitgenossen ein anschauliches Bild. Die Kommentare erzählen aber auch von großer Wertschätzung für den Lehrer, der seine Zuhörer mit Tiefsinn und seinem großen Wissen zu fesseln vermochte. Hören wir einige dieser Erinnerungen an.
Ohne uns zu beachten, trat er schüchtern näher, hielt vor einer Tafel inne, die nicht weit von der Eingangstür entfernt stand, und holte mit einer langsamen, aber sicheren Geste ein kleines Notizbuch aus der Tasche. Er schlug es auf und begann mit leiser Stimme vorzulesen. Unvergesslich ist, wie er ein kompliziertes Thema wie die Polyphonie, die er als simultanes, mehrdimensionales Phänomen bezeichnete, an der Wandtafel erläuterte. In jeder Hand eine andersfarbige Kreide, mit beiden Händen sicher zeichnend und schreibend. Nachmittags Klee Vorkurs. Völlig andere Art des Unterrichts als bei Kandinsky. Kurz, trocken und ziemlich scharf zusammenfassend. Der Unterricht ist vorläufig rein objektiv und völlig sachlich gehalten. Beurteilung und Kritik hört man fast nie von ihm, aber wenn sie vorkommen, sind sie von einer Eindeutigkeit und Abgeklärtheit, die immer wieder überraschend wirkt. Er ist voller Weisheit, aber man muss sie förmlich erobern, da er nie Neigung zeigt, sie anderen Menschen freiwillig reichlich mitzuteilen. Während des Unterrichts ging Klee meist langsam auf und ab, den Kopf leicht zur Seite geneigt, ab und zu den erläuternden Kreidestrich an die Tafel setzend. Im zweiten Semester begann der Unterricht bei Paul Klee. Klee redete sehr wenig, er zeichnete Skizzen an die Wandtafel und gab kurze Erläuterungen dazu. Wir kopierten diese Skizzen, die die Grundlage bildeten für Aufgaben, die wir dann zu Hause auszuführen hatten. Klee bezeichnete seinen Unterricht am Bauhaus als Umgang mit den formalen Mitteln. Dieser Umgang geschah sehr sachlich und gründlich. Die Aufgabenstellung klang oft wie die Formel des Mathematikers oder Physikers. Sie war jedoch, genau betrachtet, reinste Poesie. Für uns Weberinnen waren seine Ausführungen außerordentlich wichtig, da sie uns halfen, das allzu Spielerische in unseren Entwürfen zu überwinden und strengere Kompositionen zu machen. Wegen seiner oft allzu kurzen Erläuterungen hatten wir manchmal Mühe, die volle Bedeutung seiner Gedanken zu erfassen, und diese ging uns erst später bei der praktischen Berufsarbeit auf.
Gründlich, sachlich, etwas hölzern, und nicht ganz einfach verständlich. So beschrieben Zeitgenossen den Lehrer Paul Klee am Bauhaus in den 20er Jahren. Wie sich dies angehört hat, davon kann man sich eine genaue Vorstellung machen. Denn im Nachlass erhalten ist auch Paul Klees allererste Vorlesung. Er hielt sie am 14. November 1921. Sie ist mit Feder in ein Buch geschrieben und vollständig ausformuliert. Sie beginnt mit den folgenden Worten.
Wir untersuchen die Wege, die ein anderer beim Schaffen seines Werkes ging, um durch die Bekanntschaft mit den Wegen selber in Gang zu kommen. Es soll uns diese Art von Betrachtung davor bewahren, das Werk als etwas Starres, unverändert Feststehendes aufzufassen. Wir werden durch solche Übungen uns davor bewahren können, uns an ein Werkresultat heranzuschleichen, um schnell das Vorderste abzupflücken und damit wegzulaufen. Eine besondere Art der Analyse ist die Untersuchung des Werkes auf die Stadien seiner Entstehung hin. Diese Art bezeichne ich mit dem Wort Genesis. Das erste Buch Moses, das sich mit der Erschaffung der Welt befasst, wird auch die Genesis genannt. Es steht das geschrieben, was Gott am ersten Tag schuf, was am zweiten und so weiter. Das uns umgebende Weltganze erfährt eine historische Gliederung. Wir sind Bildner, werktätige Praktiker und werden uns hier daher naturgemäß auf vorzugsweise formalem Gebiet bewegen, ohne darüber zu vergessen, dass vor dem formalen Anfang oder einfacher vor dem ersten Strich eine ganze Vorgeschichte liegt. Nicht nur etwa die Sehnsucht, die Lust des Menschen, sich auszudrücken, nicht nur die äußere Notwendigkeit dazu, sondern auch ein allgemeiner Zustand der Menschheit, dessen Richtung man Weltanschauung nennt, der mit innerer Notwendigkeit zur Manifestation da oder dorthin drängt. Das betone ich, damit nicht das Missverständnis entsteht, als ob ein Werk nur aus Form bestehe. Aber mehr noch muss ich andererseits hier betonen, dass die genaueste wissenschaftliche Kenntnis der Natur, der Pflanzen, der Tiere, der Erde und ihrer Geschichte, der Sterne uns nichts nützt, wenn wir nicht mit allem Rüstzeug versehen sind zu ihrer Darstellung. Dass uns die geistvollste Auffassung des Zusammenwirkens dieser Dinge im Weltganzen nichts nützt, wenn wir nicht auch nach dieser Richtung mit Formen ausgerüstet sind. Dass uns das tiefste Gemüt, die schönste Seele nichts nützt, wenn wir die dazugehörigen Formen nicht bei der Hand haben.
Soweit der Anfang von Paul Klees erster Vorlesung am Bauhaus. Darin klingen bereits die für Paul Klee zentralen Bedingungen guten Gestaltens an. Die Notwendigkeit nämlich, die Natur gründlich zu verstehen. Oder wie es Paul Klee in seiner Vorlesung formuliert, die genaueste wissenschaftliche Kenntnis der Natur, der Pflanzen, der Tiere, der Erde und ihrer Geschichte, der Sterne. Und noch eine zweite Bedingung formuliert er, die er gar über die Naturkenntnis stellt. Das formale Rüstzeug, um die Natur darstellen zu können. Kurz, alles Wissen und Wollen nützt nichts, wenn der Gestalter nicht die Mittel der Formgebung beherrscht. Und eben dafür war Paul Klee am Bauhaus angestellt. Er trug den Titel Formmeister. Das Unterrichtssystem am Bauhaus sah es vor, dass jede Klasse einerseits von einem Formmeister unterrichtet wurde. Dieser war für die theoretischen Aspekte des Unterrichts zuständig. Diesem Formmeister stand andererseits ein Werkmeister zur Seite, der für die praktische Umsetzung zuständig war. Aber bevor wir uns weiter in die Inhalte von Paul Klees Gestaltungslehre vertiefen, was war überhaupt der Zweck dieser Gestaltungslehre? Kunstwissenschaftlerin und Ausstellungskuratorin Fabienne Eggelhöfer.
Man muss sich bewusst sein, dass das Bauhaus keine Künstler ausbilden wollte, sondern Gestalter, also Architekten und Designer. Und sein Auftrag war, bestimmte Gestaltungsgesetze, Möglichkeiten aufzuzeigen. Also den Schülern aufzuzeigen, wie sie zu neuen Formen finden können, aufgrund bestimmter Prinzipien und nicht einfach aus der willkürlichen Fantasie heraus.
Nicht willkürlich sollten diese neuen Formen sein, nicht das Resultat einer intuitiven Freihandzeichnung, sondern das Ende eines überlegten, konstruktiven Prozesses. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelte Paul Klee seit Anfang der 20er Jahre eine Gestaltungslehre in 24 thematischen Kapiteln, gebündelt zu drei großen Überkapiteln. Im ersten, dem allgemeinen Teil, werden Grundsätze der Gestaltung vermittelt, der Schlüssel zur künstlerischen Grundhaltung von Paul Klee. Hier formulierte er den zentralen Grundsatz, dass nicht die endgültige Form das Wesentliche sei, sondern der dahin führende Weg. Klee betont immer wieder, dass eine Form nicht ist, sondern wird. Deshalb erforschte er ihr Inneres und ihre Entstehung. Mit konkreten Wachstumsphänomenen in der Natur veranschaulichte er seinen Studierenden die Formwerdung abstrakter Gebilde. Zum Beispiel anhand eines Pflanzenblattes. Eine Manuskriptseite in der Ausstellung im Klee-Zentrum zeigt Skizzen von Blättern und die dazugehörigen Erläuterungen.
Das ist eine frühe Unterrichtsnotiz von Paul Klee, also wo die Notizen wirklich noch ausformuliert sind, aber auch immer wieder Zeichnungen und Schemen hat. Und man sieht ein Blatt einer Pflanze und Klee zeigt die Innenrippen dieses Blattes und zeigt mit Pfeilen die Kräfte an, also wie der Saft in diesen Innenrippen nach außen stößt und die Rippen stärker werden und deshalb natürlich auch die äußere Form, die Ausbuchtung des Blattes ausgeprägter ist. Und damit wollte er seinen Schülern erklären, dass das Innere, die innere Konstruktion, oder er spricht auch oft von der inneren Gliederung, das Werden der Form zeigt und dann eben die äußere Form bestimmt. Und dafür, wenn seine Schüler die Aufgaben nicht so gut gelöst haben, hat er vor allem am Anfang immer wieder konkrete Beispiele aus der Natur angefügt, um ihnen das zu veranschaulichen. Und er hat dann, also nachdem er den Schülern erklärt hat, wie eben ein Blatt wird, von innen heraus hat er ihnen die Aufgabe gestellt, eigene Fantasieblätter zu entwickeln, aber aufgrund der inneren Gliederung. Also nicht einfach aus dem Blauen heraus irgendeine äußere Form zu entwickeln, sondern aufgrund der inneren Gliederung neue Fantasieblätter zu generieren. Die Form muss einen gewissen Sinn haben und einen gewissen Zweck erfüllen.
Aber nicht nur die Entstehung gewachsener Naturformen, erklärte Klee, aus dem Werden und dem inneren Bau heraus, auch, und das ist überraschend, abstrakte geometrische Grundformen. Die Entstehung des Kreises etwa erklärt er in seinen Unterrichtsnotizen folgendermaßen.
Klee geht davon aus, dass jede Elementarform aufgrund einer Bewegung, einer Spannung entsteht. Und beim Kreis erklärt er das damit, dass wir ein Zentrum, einen Punkt haben. Wir haben ein Pendel, das die Gravitation überwindet und völlig dynamisch wird und durch die Zentrifugalkraft dann den Kreis bildet. Er unterscheidet dann immer wieder in seiner Lehre zwischen den statischen und den dynamischen Formen und sagt, dass die dynamischen Formen mehr Gestaltungsmöglichkeiten geben als eine statische Form, weil eben durch die Bewegung neue Formen entstehen können.
Und von dort, vom Kreis und den anderen Elementarformen, schreitet Klee immer weiter voran. Neben der Herleitung der Elementarformen Quadrat, Dreieck und Kreis werden diese auf ihre Innenkonstruktion hin untersucht. Anschließend werden die Formen unterschiedlich kombiniert, verändert und schließlich in irreguläre Formen und dreidimensionale Körper verwandelt. Fabienne Eckelhöfer erläutert Klees Vorgehen.
Nachdem Klee eben die Wege zur Form, also die Wege zu den Elementarformen erklärt hat, analysiert er die Innenkonstruktion dieser Elementarformen. Also zeigt auf, wie man eben ein diagonales Kreuz in ein Quadrat legen kann oder eben Lot, eine vertikale und eine horizontale. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die Innenkonstruktion einer Elementarform aufzuzeigen. Danach kombiniert er diese Elementarformen auf verschiedene Arten. Er addiert sie, er lässt sie ineinander eindringen, er zeigt Vermittlungsformen, also wenn man eine äußere Form hat und darin eine andere Elementarform liegt, dann kann man durch die Verbindung der Ecken eine neue Vermittlungsform zwischen diesen Formen entwickeln. Er geht dann immer mehr einen Schritt weiter und zeigt auf, wie man eben diese Innenkonstruktion auch irregulär betonen kann. Also man nimmt bestimmte Linien oder bestimmte Punkte innerhalb einer Elementarform und verbindet diese auf unterschiedliche Weise und erhält so neue Formen. Und am Schluss geht er dann eigentlich viel weiter. Er spricht dann von den irregulären Formgebilden oder auch von der Pathologie und entwickelt Formen, die überhaupt nichts mehr mit den Elementarformen zu tun haben, aber er entwickelt diese Formen mit dem ähnlichen Hintergrund, also indem er eben versucht, ein Zentrum zwischen zwei Linien herauszufinden, indem er die Winkelhälften konstruiert, also auch da nicht einfach willkürlich, sondern aufgrund bestimmter Konstruktionswege.
Dieser Schnelldurchlauf durch Paul Klees Gestaltungslehre zeigt, wie durchdacht und komplex sein Lehrgebäude ist. Doch welchen Schluss ziehen wir daraus? War diese Gestaltungslehre in ihrer Zeit bahnbrechend oder war sie allgemeines Gedankengut? Revolutionär oder lediglich ein Aufguss vorhandener Theoriefragmente?
Ich glaube, seine Grundhaltung, die sich in seiner Lehre widerspiegelt, dass der Prozess die Form und das Resultat bestimmt, damit war er vielleicht nicht sehr originell. Was wirklich originell ist, dass er diese Haltung auf die Entwicklung der Elementarformen und die geometrischen Konstruktion übergeleitet hat.
In Klees Grundannahme spiegelt sich also auch zeittypisches Gedankengut. Die damalige Zeitströmung des Expressionismus strebte nach Innerlichkeit und fand sie unter anderem in der Metamorphosenlehre von Johann Wolfgang von Goethe. Die Suche nach den Gesetzen des fortlaufenden Gestaltwechsels durchzieht Goethes Schriften zu den Naturwissenschaften und zur Kunst.
Im Expressionismus wollte man ja sich ein bisschen vom Impressionismus abheben. Man hat dem Impressionismus vorgeworfen, dass sie sich nur an der Oberfläche orientieren. Der Expressionismus wollte hineindringen, wollte das Innere beschreiben und erklären und aufzeigen. Und das ist so wie die eine Richtung und die andere Richtung, das gehört natürlich auch zusammen, dass Goethes Metamorphosenlehre zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Lebensphilosophen, Naturphilosophen wie Henri Bergson, Bölsche, Ludwig Klages aufgegriffen wurden, aktualisiert wurden und auch bei Klee natürlich seinen Niederschlag fand.
Und darin lag wohl auch die Attraktivität von Klees Gestaltungslehre begründet. Sie wurde von seinen Kollegen und Schülern breit rezipiert. Er griff angesagtes philosophisches Gedankengut auf und übertrug es konsequent auf das Design, vom einfachen Quadrat bis hin zum irregulären dreidimensionalen Körper. Paul Klee schildert immer wieder, wie sehr die Lehre am Bauhaus für ihn zur Last wurde. In Briefen an seine Frau und Freunde schreibt er, wie ihm die Zeit und Kraft für sein eigenes künstlerisches Schaffen fehlt. Er berichtet über endlose Sitzungen und leidet unter den ständigen Querelen am Bauhaus über die personelle und inhaltliche Ausrichtung. Er ist zusehends frustriert. Am 13. September 1929 schreibt er an seine Frau Lilly:
Ich versuche nun wieder zu malen, aber leider muss ich schon wieder eine bestimmte Hast dabei konstatieren, weil mir nicht die ganze Zeit gehört. Das Bauhaus regt mich nicht weiter auf, aber man verlangt von mir Dinge, die nur teilweise fruchtbar sind. Das ist und bleibt unerfreulich. Niemand kann etwas dafür außer mir, der ich nicht den Mut finde, wegzugehen. Auf diese Weise werden kostbare Jahre der Produktion teilweise entzogen. Etwas Unökonomischeres und Dümmeres gibt es nicht.
Am 1. April 1931 beendet Paul Klee das Anstellungsverhältnis mit dem Bauhaus. Er lehrt noch 2 Jahre an der Kunstakademie Düsseldorf. 1933 wird er als ein Darter der Künstler diffamiert und fristlos entlassen. Er kehrt in die Schweiz zurück und kümmert sich fortan ausschließlich um sein eigenes Werk. Bis zu seinem Tod 1940. Bis hierhin ging diese Reflexesendung der Frage nach, wie der Künstler Paul Klee als Lehrer gewirkt hat. 2 Kunsthistorikerinnen haben den Nachlass der Unterrichtsnotizen transkribiert und ausgewertet. Welches Licht wirft nun aber die Lehre Paul Klees auf seine Kunst? Ist die Kunst tatsächlich die Umsetzung von Paul Klees theoretischen Überlegungen, wie das bis anhin oft behauptet wurde? Oder sind im Gegenteil Lehre und Kunst als voneinander abgetrennte Bereiche zu betrachten? Fabienne Eckelhöfer hat auf diese Streitfrage eine klare Antwort.
Weil diese Unterrichtsnotizen so direkt mit seinem Werk in Verbindung gebracht wurden, gab es viele Leute, die sagten, ja, Klee, das ist so ein pädagogischer Künstler, der macht so langweilige Kunst. Und dass man sich wirklich bewusst wird, er hat nicht das, was in der Lehre ist, in seinem Werk umgesetzt, sondern im Werk war er viel spielerischer und intuitiver mit dem Umgang mit Farben und Linie und Flächengliederung. Und dass das eben nicht so einfach ist, dass man sagen kann, er hat das umgesetzt, was er gelehrt hat.
Die Kunstwissenschaftlerinnen Marianne Keller und Fabienne Eckelhöfer nehmen hier also eine Korrektur des Blickwinkels auf die Kunst Paul Klees vor. Sie sagen, Klee entwickelte zwar die Lehre auf der Grundlage seiner Gedanken über das eigene künstlerische Tun, dennoch sind Werk und Lehre 2 unabhängige Bereiche, die nur gelegentlich miteinander in Berührung kommen. Passend dazu die Erinnerung einer von Klees Studentinnen.
Er änderte die Thematik seiner Vorlesungen im Laufe der Zeit, passte sich Gegebenheiten an. Zuweilen überschnitten sich die Aufgaben in den verschiedenen Kursen, niemals waren die Lösungen festgelegt. Am Schluss seiner Vorlesungsreihe sagte er einmal: Dies ist eine Möglichkeit, ich bediene mich ihrer übrigens nicht.
Die beiden Kunstwissenschaftlerinnen haben nach 4 Jahren Forschung neue Erkenntnisse über Paul Klee, den Lehrer, aber auch den Künstler, ans Licht gebracht. Doch eigentlich legen sie dabei bloß das Fundament für weitere Forschungen. Und diese werden unternommen, ist Fabienne Eckelhöfer überzeugt. Denn
das eine ist, dass von keinem anderen Künstler eigentlich vollumfänglich die Lehre überliefert ist. Also das ist wirklich einzigartig. Von Kandinsky gibt es viele Notizen, aber die sind in mehreren Archiven verteilt. Also dass man das alles an einem Ort hat. Und hoffentlich jetzt gibt es auch neue Impulse, um Klees Lehre weiter zu erforschen. Wie inspirierend er auf die Architekten war am Bauhaus, wie inspirierend er auf die Webereien war. Das kann man jetzt, glaube ich, erst so richtig angehen und neu erforschen.
Und dafür hat das Zentrum Paul Klee mit diesem modellhaften Projekt den Grundstock gelegt. Jede der 3900 Manuskriptseiten von Klees Unterrichtsnotizen ist neu geordnet, transkribiert und als Faksimile über das Internet zugänglich. Kostenlos und für jedermann. Das Klee-Zentrum beweist damit, dass ein Museum anspruchsvolle Forschungsarbeit leisten kann. In diesem Fall mit finanzieller Unterstützung durch den Schweizerischen Nationalfonds und die Burgergemeinde Bern. Aber nicht nur die Fachwelt, auch das breite Publikum hat etwas davon. In einer Ausstellung wird Klees Gestaltungslehre in angenehmer Beschränkung auf das Wesentliche im Überblick dargestellt. Eine Auswahl wichtiger Manuskriptseiten wird darin in Beziehung zum künstlerischen Werk gesetzt. Ein Katalog und ein E-Book, das man herunterladen kann, ergänzen die Schau.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.